Okay, heute haben wir auf Seite 61 das Thema Lobpreis und Anbetung, ansteckende Begeisterung. Und heute haben wir den 1. Februar 2018. Ja, das ist so ein Thema, was mir besonders auf dem Herzen liegt, hier in Deutschland zu sprechen. Wie kann ich das sagen? Weil in anderen Ländern, die ich besucht habe, sind die Leute quasi von Natur aus etwas fröhlicher. Und ich habe gemerkt, dass in deutschen Gemeinden einige Leute sehr, wie kann ich das nennen, irgendwie ein bisschen traurig rüberkommen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass man ja als Christ ein heiliges Leben führen will und dadurch möchte man jetzt nicht sündigen, indem man jetzt irgendwelchen Unsinn redet oder sowas in der Art. Aber vielleicht fallen die Leute einige auf einen anderen Extrem und machen das christliche Leben ein trauriges Leben. Und wir studieren hier das zweite Heft, das heißt quasi ganz am Anfang noch der Jüngerschaft. Und ich möchte, dass wir wirklich mitnehmen, das, was wir heute lernen, dass wir das wirklich mitnehmen, die Freude, dass wir fröhliche Menschen sind, dass wir fröhliche Christen sind. Und das fröhlich zu sein ist, ja, wenn ich jetzt sage, eine Pflicht des Christen, dann ist es wieder negativ, ne? Darum heißt es ansteckende Begeisterung. Begeisterung, die steckt an, die ist keine Pflicht. Man kann sich nicht verpflichten oder per Gesetz begeistert sein. Ne? Begeisterung im Glauben ist einfach so, die geschieht einfach so. Jesus begeistert uns. Lass uns mal hier diesen Vers zusammen lesen. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Römer 12, 11. Ganz wichtiger Vers, wieder so ein Imperativ. Ihr merkt schon, ganz viele Bibelverse haben Imperative. Das heißt, sind Gebote. Es steht nicht da, du sollst nicht nachlassen im Eifer. Aber die Art, wie es geschrieben steht, es benutzt den grammatikalischen Imperativ und dadurch bedeutet das. Ein Gebot, ein Ratschlag, im Eifer lasst nicht nach. Und warum muss dann der Apostel Paulus uns das sagen? Wenn es dann so selbstverständlich wäre, dass man immer eifrig ist, müsste er das nicht sagen. Leute, hört zu, ne? Wie ist das mit dem Eifer? Ist es schon erlöscht oder so? Ne? Nein, lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Hier lehrt er uns, was wir tun sollen, um im Eifer nicht nachlassen, brennend im Geist. Und das griechische Wort ist am besten übersetzt als kochend, ne? Brennend, kochend. Das heißt heiß, sehr heiß im Geist. Und da erinnern wir uns an diesen Vers von Offenbarung, ne? Weil du nicht heiß, weder heiß noch kalt bist, dann will ich dich aufspucken aus meinem Mund. Das heißt heiß sein, heißt begeistert sein, heißt am Ball bleiben, heißt, wie kann man das umschreiben? Immer fröhlich und so weiter. Gut, auf der nächsten Seite habe ich hier vom Duden dieses Wort gesucht, Begeisterung. Was ist Begeisterung in der deutschen Sprache? Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung, leidenschaftlicher Anteilnahme, getragener Tatendrang, Hochstimmung, Enthusiasmus. Ne, wenn man das ja nicht verstanden hat, dann geht's nicht anders, weil einfach geht, ne? Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung, leidenschaftlicher Anteilnahme, getragener Tatendrang, Hochstimmung, Enthusiasmus, ne, musste ich einfach wieder lesen, weil das ist so emotionsgeladen, was es bedeutet, Begeisterung. Und heute wollen wir nachdenken, dass logischerweise wir begeistert sein wollen von Jesus. Also was wäre das Gegenteil von begeistert? Ne? Wäre, wenn jemand nicht begeistert ist, dann ist er gleichgültig. Aber wir sind doch nicht gleichgültig Jesus gegenüber. Wir sind begeistert von Jesus. Darum sollen wir uns fragen, was begeistert uns? Zuerst mal das Evangelium, dass wir so ein tolles Evangelium haben, so eine tolle Botschaft, eine wichtige Botschaft, eine Botschaft, die rettet, die heilt, die uns Liebe bringt. Ne? Nelly, würdest du hier bitte den Vers lesen?
Nehme ich mich offen und ohne mich verschieben, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Römer 1, 16.
Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, so, ne, so heißt es jetzt in der normalen Bibel. Und hier habe ich, heißt dieser Text so ein bisschen, ne, sagen wir so, umgangssprachlicher ausgedrückt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen. Das bedeutet, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das Evangelium, ne, ist wow, einfach wow, ist so vieles, ist so toll, ist so wunderbar. Das Evangelium, diese Botschaft, ist so herrlich. Die, wenn wir darüber nachdenken, über diese Botschaft, dann werden wir erfüllt mit Freude, mit, ja, mit diesem Enthusiasmus, mit dieser Anteilnahme. Ne? Zweiter Punkt, begeistert in der Evangelisation. Lass mal sehen. Franziska, bist du schon, kannst du schon was lesen? Ja, okay. Der nächste Vers ist Apostelgeschichte 4,20, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4,20, die Menschen im Neuen Testament, die hatten diese Hochstimmung, diese Anteilnahme, diese quasi Erregung, hier diese freudige Erregung, jetzt nicht Erregung in einem anderen Sinn, aber vor Freude. Leidenschaftlich, die hatten das, ne? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die waren begeistert, immer wieder dieses Wort. Heute geht es einfach um dieses Wort. Die Urchristen waren bereit, für Jesus zu sterben. Ne? Natürlich, weil sie so begeistert waren. Die waren so voll mit seiner Kraft, so freudig, so fröhlich, weil sie Jesus kannten. Und darum wollten sie einfach diese Botschaft weiterbringen. Die hatten das auf dem Herzen. Das müssen wir erzählen. Das können wir nicht für uns behalten. Und dieser der Duden, der sagt Tatendrang. Wenn man begeistert ist, dann will man einfach handeln. Man will einfach was tun. Wenn man irgendwas Tolles gesehen hat. Zum Beispiel gestern ist Isaias reingekommen hier in mein Büro und gesagt, Papa, du musst dieses Video auf YouTube schauen, das ist so toll. Ne? Einfach ein Beispiel. Ne? Er hat irgendwas Tolles gesehen und ist reingekommen und gesagt, ja, das musst du gucken. Ne? Und das ist ein Beispiel für Begeisterung. Wenn man begeistert ist, dann tut man irgendwas. Man sagt, Leute, hört zu, das hier ist toll. Und so das Evangelium. Ne? Und wenn wir begeistert sind vom Evangelium, dann wollen wir irgendwas tun. Das heißt Evangelisation, heißt anderen Menschen zu erzählen. Ne? Muss nicht hier Evangelisation sein, kann auch was anderes sein, im Gebet oder werden wir gleich sehen. Ansteckende Begeisterung, ja, nächster Punkt. Wenn um uns herum schlecht gelaunte Leute sind, dann... Man sagt so, es liegt eine dicke Luft in Klammern, ne, dicke Luft. Es ist einfach so ein, wie eine dunkle Wolke und das ist quasi ansteckend, das wissen wir. Wenn jemand neben mir oder in meiner Nähe ist, der jetzt schlecht gelaunt ist, traurig, dann, Menschen sind einfach so, das springt rüber, diese Traurigkeit, ne, weil... Wenn Menschen jetzt irgendwie einen Grund haben, traurig zu sein, weil sie jetzt irgendjemand verloren haben oder so, dann soll man auch Empathie haben, man soll Mitgefühl haben. Aber manchmal ist das auch wegen ganz anderen Gründen. Manchmal sind die Menschen einfach haben keine Hoffnung, weil sie nicht gläubig sind und dann sind sie immer schlecht drauf und das könnte über uns auf uns springen. Aber heute studieren wir, dass das nicht passieren soll. Wir sollen das Gegenteil machen. Ist viel schwieriger, ist viel schwieriger, ist viel schwerer, dass man Begeisterung, dass man Freude weitergibt. Ist viel schwerer, aber ja, mit ein paar Tipps können wir das lernen, können wir das auch versuchen bewusst zu machen. Es gibt so ein Sprichwort, lächle und du wirst fröhlich. Das ist so ein bisschen unlogisch, ne, weil die logische Reihenfolge würde, wenn man glücklich ist, dann lächelt man. Und aber ich habe auch diese Erfahrung gemacht, manchmal, wenn ich schlecht gelaunt bin oder so und erinnere mich an dieses Wort und dann lächle ich und irgendwie bricht diese Geste diese Stimmung. Sehr interessant, das ist so ein Trick. Natürlich wäre viel besser, wenn wir dann einfach uns geistlich ändern, dass wir unsere Stimmung durch die Erinnerung, zum Beispiel es steht geschrieben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das heißt, dass man sich freut, dass man den Herrn Jesus hat. Und diese Freude, ich habe den Herrn Jesus, ich habe Errettung, ich habe seine Gnade. Und das ist eine Freude. Und diese Freude soll die wahre Freude sein. Ja, hier 2. Korinther 9, 2. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, euer Eifer hat viele angespornt. Und wenn es Leute gibt, die eifrig sind, ne, was heißt eifrig? Eifrig, die wollen was tun, die haben Motivation, die sind begeistert in dieser Motivation, die haben dieses Feuer, dieses Brennen, dieses Kochen in sich. Und das spornt andere an. Das soll passieren. Wir sollen unsere Freude weitergeben. Es hilft, wenn fröhliche Leute um uns herum sind. Das ist einfach viel besser. Es ist unbezahlbar. Weil Menschen ohne Jesus, woher haben die ihre Freude? Die haben ihre Freude, weil sie vielleicht viel Geld haben, weil sie ein bisschen Lust gehabt haben, irgendwie einen Sport gemacht haben oder irgendwas Neues gemacht haben, was sie vorher nicht gemacht hatten, etc. Und so sind die Menschen ohne Jesus. Sie brauchen immer was Neues und ansonsten geht es ihr langweilig und dann werden sie traurig. Die haben keine Lust, keinen Bock. Aber wir haben ständig die Freude in Jesus, dass er uns liebt, dass er bei uns ist, dass er uns so reichlich beschenkt. Ne? Jeden Tag, jede Minute beschenkt er uns und da können wir gar nicht traurig sein. Es gibt auch ein anderes Gebot, freut euch im Herrn oder so. Ne? Ja, freut euch. Gibt so einen Bibelvers, freut euch jederzeit im Herrn. Das ist wieder so eine komische, ne, komischer Gebot. Wie können wir hingehen und sagen, es gibt hier ein Gesetz, was besagt, du musst dich jetzt freuen. Ne? Aber natürlich ist das jetzt nicht ein Gesetz, du musst dich jetzt freuen, obwohl du jetzt ne, völlig traurig bist, deprimiert, aber du musst dich jetzt freuen. Ne? Nein, freut euch im Herrn, heißt einfach, seid kohärent. Ne? Handelt nach dem Glauben. Wenn wir glauben, dass wir ein liebender Gott haben, dass wir einen Gott haben, der alles sieht, der alles in der Hand hat, der uns segnet jederzeit, dann können wir nur fröhlich sein. Nächster Punkt. Begeisterung, die vor Freude jubelt. Und hier habe ich wieder den Duden genommen, einfach um uns Deutschen das hier vorzuwerfen. Was heißt jubeln? Weil interessant, dass die Bibel sehr oft das Wort jubeln benutzt. Zum Beispiel hier Psalm 100, Vers 2. Nelly, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Psalm 100, Vers 2.
Ne? Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Aber was bedeutet das Wort Jubel? Duden erklärt uns, Jubel bedeutet seiner Freude über etwas laut, stürmisch, Ausdruck geben. Laut, stürmisch. Ne? Wie kann ich das hier in anderen Worten erklären? Laut, stürmisch, das heißt schreien. Ne? Schreiend, wie jetzt die Leute, die Fußballfans, wenn jetzt ihr Verein ein Tor geschossen hat. Ne? Ne? Die schreien. Ne? Okay, lasst uns darüber nachdenken, weil genau das, ne, habe ich ganz am Anfang auch gesagt. Warum habe ich diese Lektion geschrieben? Ich hätte ja 100 verschiedene andere Themen ansprechen können, aber ich denke, dass in Deutschland das wichtig ist. Was Nelly jetzt gesagt hat, ist total wichtig. Es gibt Gemeinden, wo du reinkommst und ne, du hast den Eindruck oder es wird dir gesagt, setz dich ja hin, nimm das Liederbuch, schau nach vorne und ne, lob den Herrn mit das, was aus den, ne, mit den paar Laute, ganz leise, Laute aus deinem Mund oder so. Setz dich da hin und ne, guck nach vorne und sing in der Melodie, in der richtigen Melodie. Und wehe du, singst nicht ganz gestimmt. Ne? Ich sehe das als problematisch, wenn die Leute da sitzen wie Mumien. Die sitzen da quasi verstockt und die denken, das ist eine Sünde, wenn ich jetzt, ne, jetzt ein bisschen lauter singe oder vielleicht klatsche oder vielleicht meinen Körper ein bisschen bewege oder so hin und her. Das ist eine Sünde, ne? Das ist unsittlich oder das ist unheilig. Ne? Das sehe ich nicht so. Ne? Natürlich, wenn jetzt eine Frau in eine ganz sinnliche Kleidung da tanzt oder so in der Gemeinde, da hätte ich ein Problem damit. Aber ich sage mal, normale Schwestern, die jetzt anständig gekleidet sind, wenn die jetzt in die Hände klatschen oder sich ein bisschen bewegen, entspricht das, was die Bibel lehrt. Die sagt, dient den Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ne, wir brauchen jetzt nicht schreien oder wie durchgedreht oder schlimmer als die Fußballfans sein. Ne, natürlich nicht. Das andere Extrem ist falsch, wenn Leute sagen, ich drücke meine Freude aus, indem ich hier eine Melodie, ganz perfekte Melodie singe, die aus meinem Mund geht, aber mein Gesicht, mein Ausdruck, Gesichtsausdruck ist hart wie ein Stein. Ne? Das passt einfach nicht, das kann ich nicht verstehen. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen und auch Deutsche haben Emotionen. Ne? Nur es wurde gelehrt, ne? Wurde gelehrt im Laufe der Jahrhunderte, ne? Ein Heiliger, der muss gucken wie eine Kuh nach unten. Ne? Der Ausdruck, Gesichtsausdruck auch genau wie eine Kuh, nur traurig. Ne? So ist das Beispiel, das Vorbild für christliche Gesichter, die Kühe auf dem Feld, ne, die immer nach unten gucken und traurig. Ne? Aber nein, ne? Wir haben Anrecht, fröhlich zu sein. Wir haben die Freude des Evangeliums bekommen. Und hier steht, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das heißt, diese Freude, die soll in unserer Gemeinde sein. Hier, ne, ich versuche immer, wenn ich in der Gemeinde bin, dann sage ich Halleluja und Amen und so. Immer, sagen wir so, ein bisschen mehr als die anderen. Das heißt, damit will ich die anderen auch helfen, das Gleiche zu tun. Und wenn die anderen das machen, was ich mache, dann werde ich noch ein bisschen mehr als die anderen machen, so dass es immer mehr wird. Versteht ihr? Dass die Leute das brechen, dass die Leute aus sich herauskommen, dass die Menschen mitmachen, dass sie ausdrücken die Freude, was sie spüren. Wenn sie jetzt in der Predigt ein ganz toller Satz gehört haben über die Liebe Gottes und so und sich freuen und sagen, Halleluja, ne, ich freue mich, dass Gott so gut ist, liebvoll und so. Ich freue mich. Und wenn man das auch ausdrücken kann, und im Lobpreis, wenn wir singen, noch mehr. Ne? Aber natürlich gibt es da auch ein bisschen ein Maß. Ne? Natürlich soll man nicht lauter singen als die Leute, die den Lobpreis leiten. Oder man soll nicht lauter Halleluja schreien als der Pastor, der betet oder der predigt oder so. Natürlich, ne? Logischerweise gibt es da auch ein Maß, ne? Aber dieses Maß, was sagen wir, in vielen Gemeinden gibt, die, wo die Leute da sitzen, wie verstockt, ne, das ist falsch. Das ist ganz bibelwidrig. Das lehrt uns die Bibel nicht. Auch im Psalm 32, lass mal sehen. Nein, Apostelgeschichte 2, 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ne? Und wenn man hier an, im Duden gelesen hat, was das Wort Jubel bedeutet, dann muss man revidieren, wie die das gemacht haben. Unsere, sagen wir so, das Bild, was wir haben, wenn wir diesen Vers lesen, weil wir denken, ja, Schlichtheit des Herzens, nahmen Speise mit Schlichtheit des Herzens. Ja, aber neben Schlichtheit des Herzens steht auch mit Jubel. Und Jubel heißt, über etwas laut, stürmisch Ausdruck geben. Das heißt, die haben ihre Freude ausgedrückt, laut. Einfach ganz klar. Die waren fröhlich und diese Freude war nicht nur in ihren Herzen, aber auch in ihren Ausdruck, in ihrem Mund und in dem ganzen Körper. Aber natürlich ist die Freude nicht nur in unserem Mund, das heißt in unserer Bewegung, die Art, was, wie wir gestikulieren und wie wir schauen, die Augen und so weiter. Ne? Es gibt viele Christen, die wo schon die Augen schon traurig aussehen, wo der Mund traurig aussieht. Die lächeln nie und die gucken nie glücklich. Ne? Und das ist evangeliumswidrig, das ist gegen das Evangelium, weil natürlich hat das Evangelium einen Komponent der Traurigkeit. Ne, weil wir, wenn wir Buße tun, dann erkennen wir unsere Sünde und das ist traurig, dass wir gesündigt haben in der Vergangenheit. Aber wir sollen die Sünde hinter uns lassen, wir sollen Vergebung leben und nicht unterdrücken. Jesus hat uns befreit. Jesus setzt sich nicht neben uns die ganze Zeit und sagt, du bist ein Sünder, du bist böse und so. Nein, der hat gesagt, du bist ein Sünder, wenn wir uns bekehrt haben. Wenn wir zu ihm gekommen sind, dann hat er gesagt, du bist ein Sünder. Aber was hat er danach gesagt? Er hat gesagt, du bist ein Sünder, aber ich vergebe dir. Ne? Und was ist das? Freude. Wow, Jesus hat mich vergeben. Freude, Halleluja. Ne? Und nicht traurig, immer wieder nach hinten schau, immer wieder. Ne, wenn man so sagt, dass Jesus unsere Sünde in die Tiefe des Meeres wirft und es gibt Leute, ne, die angeln gehen, die immer wieder die Sünde aus der Tiefe des Meeres wieder rausfischen. Ja, Franziska, ja, hier siehst du, dass hier Jakobus in diesem Kapitel 4, ne, er quasi evangelisiert die Christen. Er sagt den Christen, bekehrt euch wieder, ne, ihr seid völlig aus dem Weg abgefallen, hört auf, euch zu freuen und werdet traurig, bekehrt euch aus eurer Weltlichkeit. Bekehrt euch aus eurer Weltlichkeit. Er benutzt irgendwo auch diese Worte, ne? Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, was wir vor ein paar Wochen besprochen haben, wo er die rügt, weil sie völlig falsch gebetet haben, gebetet für ihre eigenen Lüsten. Das heißt, ganz fleischliche Christen, und er sagt, fleischliche Christen, hör zu, bekehrt euch, werdet traurig wegen eurer Sünde. Ne, genau das ist, wenn wir uns bekehren müssen. Das passiert auch manchmal auch bei Menschen, die Jesus folgen, die sie, weil sie jetzt die Gebote Gottes nicht so ernst nehmen. Und dann muss der Heilige Geist oder ein Prophet kommen und sagen, das, was du tust, ist falsch. Das stimmt nicht. Du bist vielleicht froh. Es gibt Christen, die ganz, sagen wir so, ganz locker, ganz fröhlich leben und machen sich aus ihrem christlichen Leben einen Spaziergang. Immer lächelnd und pfeifend durch die Welt gehen, was kein Problem ist. Lächeln und pfeifen ist kein Problem, aber das Problem ist, wenn man die Heiligung ignoriert, wenn man dann die Welt dann wieder umarmt, wenn man zurückfällt in weltlichen System, in das weltliche System, dann ist es ein Problem. Wenn man sagt, Jesus, Jesus, und dahin geht und wieder die Sachen mache, die die Welt macht. Und sagt, ja, Jesus ist gut, Jesus ist toll, ne, ein bisschen Jesus jeden Tag, ne, wie ein Sahne auf dem Kuchen, das ist toll und so weiter und so weiter. Und das ist falsch. Fleischliche Christen. Ne, wir wollen geistliche Christen sein, Christen, die die Weltlichkeit bekämpfen, weltliche Benehmen bekämpfen in alle möglichen Bereichen unseres Lebens, Weltlichkeit verneinen. Das ist ein Kampf, das ist kompliziert. Und wenn wir kämpfen, ne, der Kämpfer, der Soldat, der jetzt in der Front kämpft, der kann nicht ja pfeifend durch die Gegend laufen. Ne? Natürlich ist es jetzt kompliziert, ne, ist auch unser Fall, wir kämpfen. Und darum ist wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst machen, ja, okay, ich kämpfe, aber dieser Kampf soll mich nicht traurig machen. Der Kampf zieht uns natürlich runter, weil es zehrt an unsere Kräfte, aber wir erneuern unsere Kräfte durch die Freude im Herrn und können wieder einatmen, tief einatmen, Kopf hoch und weiter und die Freude in unser Herz bekommen, und diese Freude, die wird natürlich auch sich ausdrücken in unseren Gesten, ne? Ja, weil es gibt ja auch Christen, die oder Leute, die ganz oberflächlich sind, die die man merkt schon, die haben keine Tiefe, die für den ist alles nur oberflächlich und auch so eine oberflächliche Freude. So eine Freude, die, ne, wie eine Freude von Hühner ist, ne, sozusagen. Immer nur kack, 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 ne. Das ist eine Gewohnheit für den, immer so zu sein. Aber wir wollen unsere Freude aus der Tiefe. Und wir wollen auch diese Freude ausdrücken in der Gemeinde. Wir wollen auch Menschen anstecken, die zu uns kommen. Menschen, die uns besuchen und trauriger nach Hause gehen, als sie gekommen sind, dann bitte sollen die nicht wiederkommen. Das heißt, wenn wir zu einer Gemeinde gehen und schlimmer nach Hause gehen, als wir hingegangen sind, dann wozu geht man dann in eine Gemeinde? Ne? Ich gehe zum Gottesdienst, um aufzutanken, um Gemeinschaft zu haben, aber auch Freude empfangen. Für mich ist das einfach wichtig. Ich gehe zu einer Gemeinde, weil ich diese Freude in den Gesichtern sehen will, von Menschen, die Jesus lieben, die alle Gründe haben, um fröhlich zu sein. Natürlich gibt es auch manchmal Schmerz, Kummer und so. Und da sollen wir, ne, wenn jetzt von 50 Leuten 5 vielleicht jetzt traurig sind, weil sie jemanden verloren haben, ein Mitglied der Familie oder so, dann kommen die anderen 45 mit ihrer Freude, die dann auch ein bisschen aufputschen. Ne, natürlich nicht jetzt eine oberflächliche Freude, aber eine tiefe Freude. Und so, dass die dann getrost nach Hause gehen. Aber oft, ich hatte oft auch diesen Eindruck, wie Nelly, dass ich in Gemeinde gegangen bin und nach Hause gegangen bin mit dem Eindruck, ja, das war verlorene Zeit, weil mir geht's jetzt schlimmer als vorher. Ne? Weil alle so saßen wie Statuen da auf den Stühlen, gucken nach vorne und so weiter. Und das verbreitet sich auch. Am Ende habe ich das Gefühl, dass ich meinen Körper versteift bin. Als ich da rausgehe, dann fühle ich, als ich selber meine ganzen Gelenke jetzt versteift sind irgendwie. Das ist so eine Luft, ne? Eine dicke Luft, die da ist. Ne? Und das soll nicht sein in lebendigen Gemeinden. Darum heißt es auch lebendige Gemeinde. Lebendig, leben. Ne? Ja, hier der nächste Vers: Freut euch an den Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Wir haben nur Gründe, um uns zu freuen. Und hier steht: Freut euch an den Herrn, seid fröhlich, ne? Jubelt alle. Immer wieder dieses Wort Jubel. Das heißt, von heute an, immer wenn ihr die Bibel liest und das Wort Jubel irgendwo liest, dann wisst ihr schon, was es bedeutet, ne? Laut, stürmisch Ausdruck geben. Ja, fehlende Begeisterung ist ein Problem. Wenn jemand nicht begeistert ist, was zeigt das dann, diese fehlende Begeisterung? Zeigt Undankbarkeit. Ja, Undankbarkeit. Weil wenn ich dankbar bin, dann freue ich mich. Ne? Wenn ich weiß, wow, Jesus hat mir wieder ein Geschenk gemacht, Jesus hat wieder ein Wunder gemacht, dann freue ich mich. Freude ist die logische Folge von Dankbarkeit. Und wenn jemand traurig ist, dann ist das ja ein Zeichen vielleicht von Undankbarkeit oder Unzufriedenheit, ne? Weil die Leute, wenn man sie fragt, bist du glücklich, dann sagen die, nee, mir fehlt dies, mir fehlt das. Das heißt, die listen alles, was denen noch fehlt. Aber wir machen das Gegenteil. Wir schauen auf alles, was Gott uns schon gegeben hat. Alles, was wir haben. Und das sind aber tausende Sachen. Millionen Sachen sogar. Weil Gott jeden Tag uns das Leben wieder schenkt. Jeden Tag uns die Gesundheit wieder schenkt. Er schenkt uns jeden Tag überhaupt die Zeit, ne? Und die Sonne und die Familie etc. Jeden Tag schenkt er und schenkt er und schenkt er uns. Das heißt, wir haben nur Grund, zufrieden zu sein. Ich selber, ne, bin heute zum Platz gegangen, da was zu erledigen an der Post. Und ja, man hat so die Gewohnheit, dass man dann ein bisschen bummelt durch die Läden und so. Aber ich habe noch eine zweite Gewohnheit, immer bevor ich in irgendeinen Laden reingehe, mich auch zu fragen, was will ich hier, was will ich hier kaufen? Und interessant, dass ich gedacht habe, ja, ich brauche gar nichts. Ich brauche gar nichts. Ne? Das ist die Höhe. Das ist die Höhe, wenn man sagt, ich brauche gar nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles. Ne? Ich bin völlig zufrieden. Ne? Halleluja. Ne? Und ne, das ist so ein Gefühl, was ich, ne, als ich noch nicht bekehrt hatte, nie hatte. Ne? Zu sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe nicht viel. Ich habe nicht viel, aber das, ich brauche nicht mehr, als ich habe, um zu sagen, ja, ich bin dann zufrieden. Jetzt bin ich noch nicht, aber wenn ich dies und das, dann bin ich zufrieden. Nein, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin rundum zufrieden mit das, was ich habe. Halleluja. Ne? Und Menschen, die dann immer mies aussehen, die sind unzufrieden. Die denken, ja, mir fehlt dies, mir fehlt das. Ne? Aber nein, wir haben, was wir brauchen. Und falls wir irgendwas nicht haben, was uns wirklich fehlt, dann gehen wir zu Gott und sagen, Gott, gib mir dies und das. Und Gott wird ein Wunder tun und wird uns das geben. Und dann werden wir einen Grund zur Freude haben. Halleluja, Gott hat ein Wunder gemacht. Und immer wieder neuen Grund, uns zu freuen. Undankbarkeit und Unzufriedenheit beleidigt Gott. Schaut auf diesen Satz. Sie sind eine indirekte Kritik an ihm. Wenn man unzufrieden ist, bedeutet es, Gott, das, was du mir gibst, reicht mir nicht. Oder wenn man undankbar ist, wenn man sagt, Gott, das, was du mir gegeben hast, das ist nicht gut, das genügt mich nicht, das ist unter meinem Niveau. Das heißt, Undankbarkeit und Unzufriedenheit beleidigen Gott, sie sind eine indirekte Kritik an ihn. Darum, wenn wir murren, erfahren wir weniger Segen und Kraft des Geistes. Leute, die unzufrieden und undankbar sind, die haben auch sehr weniger Erfahrung mit der Fülle des Geistes. Ja, weil sie Gott kritisieren mit ihrer Art. Das heißt, murren ist eine Art Sünde. Ja, ich will das ja nicht übertreiben, aber dass wir einfach nachdenken. Immer wenn wir jetzt murrig sind, dass wir wirklich darüber nachdenken und denken, diese Worte hier. Ne? Murren ist eine indirekte Kritik gegen Gott. Traurig sein ist eine indirekte Kritik gegen Gott. Natürlich gibt es reale Gründe, um traurig zu sein, wenn man jetzt jemand verliert, Mitglied der Familie oder so einen Freund verliert, ist gestorben oder so. Es gibt Gründe, um manchmal traurig zu sein, aber dann steht uns Gott bei und tröstet uns. Aber solche Sachen, ja, es fehlt mir dies, wenn ich jetzt einen Fernseher hätte, der 95 Zoll hätte, dann wäre ich total zufrieden oder so. Ja, es gibt Leute, die immer so, ne? Und wenn die dann den haben, dann wollen sie einen von 150 Zoll und so weiter. Weiß ich gar nicht, wie viele Zoll die ganzen Fernseher haben. Ne? Ich habe überhaupt keinen und bin zufrieden, ne? Und überlebe, ne? Ne? Ich bin einer von den 3% in Deutschland, die keinen Fernseher haben. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass 97% aller Haushalte haben Fernseher. Okay, ich bin einer von den 3%. Und bin zufrieden, ne? Lebe noch, bin hier, quick lebendig, ne? Das heißt, ist nur so eine Sache, ne? Murren. Wenn wir murrig sind, sollen wir wirklich unseren Glauben nachfragen. Welchen Art Glaube habe ich dann, wenn ich murre? Ja? Nächste Überschrift, Lobpreis. Durch Lobpreis geht buchstäblich der Himmel auf, weil Gott im Lobpreis wohnt. Psalm 22, 4, ein ganz wichtiger Vers. Ne? Gott wohnt im Lobpreis. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Gott wohnt im Lobpreis. Ja, denkt darüber nach. Was ist um Gott herum? Die Engel, die Gott loben die ganze Zeit. Gott wohnt im Lobpreis. Und wenn wir wollen, dass Gott uns näher ist, was sollen wir tun? Loben. Loben zieht Gott zu uns quasi. Ne? Der betrübte Geist wird vertrieben durch die Feierkleider. Ne? Hier im Psalm 22. Kleider, Lobpreiskleider, Feierkleider schenkt uns Gott, wenn wir loben. Weil viele denken, wenn ich traurig bin, kann ich nicht loben. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Lobe und du bekommst die Feierkleider. Wenn du lobst, bekommst du die Freudenskleider, die Lobpreiskleider. Wenn du lobst, bekommst du die. Aber du musst du erstmal loben. Loben ist ein Glaubensschritt. Loben ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis. Wenn man sagt, Gott, ich fühle mich jetzt deprimiert, aber in meiner Seele weiß ich, dass du mir alles gibst, dass du so gut bist und darum bekenne ich das. Ich lobe dich. Das ist ein Glaubensschritt, ein Gehorsamsschritt. Und wenn wir diesen Schritt geben, belohnt uns Gott mit diesen Feierkleider oder Lobpreiskleider. Lobpreis ist nicht nur ein Abschnitt des Gottesdienstes, sondern es soll sich im Laufe der Zeit zu einer Lebenseinstellung entwickeln. Ne? Wenn wir sagen Lobpreis, dann denken wir manchmal sofort an diesen Abschnitt. Ja, der Gottesdienst, der fängt immer mit Lobpreis an. Natürlich, okay, Lobpreis im Gottesdienst ist wichtig, aber das soll unser Lebensstil sein. Lobpreis, so sollen wir leben. Wir haben zwei Gründe, um zu loben. Zuerst, ja, wenn es uns gut geht. Wenn es uns gut geht, Halleluja, loben, das können wir tun. Aber wenn wir schlecht gelaunt sind, wenn wir depressiv sind, dann können wir loben, ganz bewusst, um die Depression, die schlechte Laune zu vertreiben. Und das ist ein Kampf und wir werden siegen. Und wer diese Erfahrung schon gemacht hat, der weiß, dass es funktioniert. Es funktioniert einfach. Man ist traurig, man lobt, die Traurigkeit geht weg. Und wir haben hier, ich habe hier fünf Punkte gelistet, fünf Gründe, ganz objektive Gründe, um zu loben. Das heißt, diese Gründe, warum habe ich die geschrieben? Weil wenn wir jetzt depressiv sind, ne, dann wenn jemand depressiv ist, dann denkt er nur an schlechte Sachen, an alles, was schief gegangen ist, alles, was schief gehen kann, etc. Darum ist wichtig, dass wir in diesen Momenten dann diese fünf Punkte uns erinnern und ganz bewusst machen. Dankbarkeit für alles, was Gott ständig für uns tut und schenkt, Gesundheit, Familie, Wohnung und so weiter. Punkt Nummer zwei, Dankbarkeit für das Leben an sich, die ewige Rettung, sein Sohn Jesus Christus. Punkt Nummer drei, Dankbarkeit für die Gewissheit, dass er alles in der Hand hält. Halleluja. Punkt Nummer vier, für die wir wissen, dass Lobpreis die Kraft hat, Freude zu erzeugen. Und nicht zuletzt, weil Gott es befohlen hat. Ne? Wenn wir jetzt traurig oder depressiv sind und erinnern, Gott hat gesagt, sei fröhlich, lob. Gott hat es gesagt. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann bin ich ungehorsam. Klingt jetzt ein bisschen extrem oder ne, gesetzlich sozusagen, aber das hat einen Effekt. Wenn wir dann sagen, okay, ich werde loben auf Biegen und Brechen, ich ziehe das jetzt durch, wir fangen an zu loben und nach ein paar Minuten ist die ganze Depression weg. Ne? Lobpreis ist eine Methode, das Wort Christi in unseren Alltag reichlich zu vergegenwärtigen. Der Apostel nennt sogar drei verschiedene Arten von Liedern, die man im Alltag singen kann. Kolosser 3,16. Franziska, kannst du jetzt schon lesen? Franziska, kannst du jetzt schon lesen? Okay, hier Kolosser 3,16 bitte.
Herrn lieblich in eurem Herzen. Kolosser
30. Ne? Singt. Singt. Interessant, dass er hier immer wieder den Imperativ benutzt. Ne? Singt. Natürlich ist der Imperativ, wenn man so denkt, Imperativ, erinnerten wir uns an ein Imperium oder so, das heißt ein Herrscher, der sagt, du musst das jetzt tun, ansonsten verpeitsche ich dich oder so. Aber grammatikalisch gesehen ist ein Imperativ manchmal so ein Gebot, aber manchmal auch ein Ratschlag. Und hier sagt der Apostel Paulus, singt. Und er sagt drei Arten, mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern. Dreimal sagt er, singt. Singt. Er sagt nicht nur, seid fröhlich, weil bis jetzt war die Rede von seid fröhlich. Okay, seid fröhlich ist in unseren Herzen. Aber hier heißt es, singt. Und wir alle, die wir in dieser Gruppe sind, haben auch Stimme. Es gibt auch Leute, die jetzt taub sind, das nicht können. Okay, aber allermeisten Menschen, die ich kenne, die können das. Die haben Sprache, die können sprechen, die können singen. Und der Apostel Paulus sagt, singt. Singen ist wichtig. Singen, wie können wir in unserem Alltag singen? Wir können eine CD tun oder wir können ein MP3 hören, wir können ein Liederbuch aufschlagen. Es gibt viele verschiedene Methoden, um zu singen. Er sagt, singt. Wir können hier eine Stunde diese drei Worte hier auseinandernehmen. Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Gesang. Aber wirklich wichtig in diesem Fall ist singen. Mach deinen Mund auf mit Gesang. Lern zu singen. Ja, lern zu singen. Aber was meine ich hier? Ich meine zwei Sachen. Natürlich, dass man gestimmt singt, ist auch wichtig. Natürlich ist nicht toll, wenn man neben jemand in Gottesdienst ist, der völlig aus dem Ton singt. Das stört irgendwie ein bisschen. Ne? Ist schon ein Teil der Sache. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Wenn jemand völlig aus dem Ton singt, aber er macht es aus dem Herzen, dann hat er seine Freude daran. Darum ist es wichtig, zuerst, bevor man jetzt denkt, ja, aber ich habe keine Musikschule, habe keine Gesangsstunde bekommen, etc. Erstmal singen, loslegen. Und das andere kommt nachher, wie auch die Sprache, die deutsche Sprache. Wenn Leute nach Deutschland kommen, heißt es, du musst loslegen, einfach loslegen und sprech wie, was du weißt. Egal, sprech einfach. Und nachher wirst du die Grammatik lernen. Und so mit Gesang, zuerst mal einfach singen. Singen ist ein Gebot. Halleluja, Halleluja. Und wir haben Gründe zu singen. Immer wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe, dann gibt es so im Hintergrund Musik. Oder wenn ich manchmal ein paar Filme schaue im Internet, dann gibt es immer Musik. Und diese Lieder, die sind so traurig. Die Lieder, die in den christlichen, in weltlichen Radios laufen, die sind so traurig, weil die sagen zum Beispiel, ein Lied, was mir aufgefallen ist im Supermarkt, ich liebe dich, oder auf Englisch, I love you. Und dann denke ich so, ja, aber was wollen die Leute damit sagen? Die wissen gar nicht, was Liebe ist. Die wollen nur, die meinen einfach eine momentane Lust. Die kennen Liebe nicht. Die kennen tiefe Gefühle nicht. Für den ist alles nur oberflächlich. Aber wir haben die tiefe Liebe Jesu. Wir haben wirklich Gründe, um zu loben. Es heißt zum Beispiel, dass große Sänger aus Nordamerika sehr oft aufgewachsen sind in christlichen Gemeinden. Und dort haben sie gelernt zu singen. Nachher sind sie von Glauben abgefallen und dann berühmte Sänger geworden. Aber warum ist das so? Weil nur in Gemeinden gibt es wirklich Grund zur Freude und zum Lobpreis und zum Gesang. Und da draußen, da singen die Leute über Liebe und so weiter, weil sie müssen, die müssen das tun. Die Musikindustrie, die will jedes Jahr, jeden Monat neue CDs rausbringen und da muss irgendwas da drauf. Ne? Aber die wissen gar nicht, was sie da drauf machen sollen. Dann schreiben die irgendwas über Liebe oder bla 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 bla. Inhaltslos, alles nur um im Hintergrund von Supermärkten zu spielen sozusagen. Die Leute denken gar nicht da an den Texten. Ne? Die denken gar nicht daran, was da alles gesungen wird, einfach weil das alles immer das Gleiche ist. Immer das Gleiche, ich liebe dich, bla 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 bla. Die haben keine Botschaft. Die haben wirklich keine Freude. ihr Gesang ist nicht Ausdruck von Freude, sondern die singen nur, weil sie sich versprechen, dadurch Geld zu verdienen. Das ist ganz krank. Und wir singen, weil wir Freude in unseren Herzen haben, weil wir überstreben von Freude. Halleluja. Ne? Nächste Überschrift, Lobpreis soll zum Alltag werden. Die schlechte Laune und sogar Probleme gehen oft weg, wenn wir loben. Ne? Manchmal ist das sogar so. Wir haben ein Problem, aber was machen wir? Loben. Und nachher schauen wir, was ist mit dem Problem? Ist nicht mehr da. Gott hat ein Wunder gemacht. Ein Ratschlag von mir, mehrmals am Tag Gott loben mit Ausdrücken wie Halleluja. Das ist Hebräisch und bedeutet gelobt sei Gott. Und wenn jemand sagen will, gelobt sei Gott, dann ist es nicht falsch. Halleluja hat nur den Vorteil, dass es ein einziges Wort ist. Und gelobt sei Gott sind drei Worte. Dann spart man sich ein bisschen die Zeit oder die Arbeit. Und einfach deswegen. Ne? Nicht, weil wir jetzt irgendwas auf Hebräisch sprechen wollen oder fördern, die hebräische Sprache fördern etc. Nein, alles Unsinn. Oder dass die hebräische Sprache besser ist als die deutsche etc. Nein, ist einfach darum, ne? Weil man auch auf die ganze Welt das sagen kann. Wenn wir jetzt in den Gottesdienst gehen in ein anderes Land, kann man Halleluja sagen und die Leute wissen, was wir damit meinen. Ne? Oder man könnte auch sagen, preis den Herrn. Kann man auch sagen, egal. Oder man kann Halleluja, gelobt sei Gott, preis den Herrn und alles andere Mögliche sagen. Ne? Oder man kann ein Lied singen. Ne? Ich kenne Geschwister, die quasi ununterbrochen Lieder singen oder summen. Ne? Ja, das habe ich auch sehr oft gemacht. Ja, heute habe ich so viel Arbeit und so, dann. Aber wenn ich jetzt nicht so viel Arbeit am PC, sondern viel andere Sache erledigen muss in der Stadt oder so, dann mache ich das. Dann summe ich. Summe oder pfeife. Ne? Liedern. Und das ist total empfehlenswert. Ne? Hier Epheser 5, 19. Schwester Nelly, würdest du das lesen, bitte?
Kurz runter. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen. Aber es ist so komisch, ne? Ich glaube, irgendwie ist der Lautsprecher. Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Epheser 5, 19.
Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen, geistliche Lieder. Ne? Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ist wieder so ein Imperativ des Apostel Paulus. Das sollen wir tun. Wenn wir uns treffen, können wir zusammen singen. Ne? Toll. Versuche ich immer zu machen. Mit anderen, wenn ich mich treffe, lass uns singen. Ne? Natürlich habe ich auch die Sache mit den Instrumenten. Ne? Ich will immer anderen Leute beibringen, ein Instrument zu spielen. Das ist, wurde quasi wie eine Gewohnheit von mir. Ne? Spielst du schon ein Instrument? Was spielst du? Spielst du Gitarre oder spielst du Keyboard oder so? Ne? Und wenn einer von euch das machen möchte, bitte tue das. Ne? Ein Klavier zu spielen, ist sehr toll. Oder eine Gitarre zu spielen, sehr toll. Mein Lieblingsinstrument ist E-Bass. Ne? Habe ich fast nie Gelegenheit zu spielen. Aber ist mein Lieblingsinstrument. Ne? Und andere Instrumente, wie jetzt Schlagzeug oder so, ist auch ein tolles Instrument. Und es gibt viele andere. Flöte, ne? Nur Flöte ist das Nachteil, dass man dann nicht gleichzeitig singen kann. Gitarre und Singen geht, Klavier und Singen geht, aber Flöte und Singen geht nicht. Oder zum Beispiel jetzt Mundharmonika, ganz tolles Instrument, ne? Aber Singen geht nicht. Und Saxophon, auch ein ganz tolles Instrument, aber Singen geht nicht. Ne? Aber okay, jemand muss es machen, wäre toll. Geige, tolles Instrument. Ne? Bräuchten wir in der Gemeinde, es wäre so toll, wenn viele Leute viele Instrumente spielen würden. Ne? Wie so im Psalm 150. Ne? Viele Instrumente. Das ist, Gott hat alles geschaffen. Gott hat alles geschaffen. Das ist das Tollste, was man als Christ machen kann. Loben. Ne? Zusammenfassung. Das Tollste, was man überhaupt im Leben machen kann als Christ, ist loben. Sich freuen. Singen. Ne? Und viele machen es nicht. Und darum müssen wir das hier studieren. Ne? Nächster Punkt, jetzt geht's ein bisschen tiefer, Anbetung. Anbetung, weil bis jetzt hatten wir Lobpreis, aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen Anbetung und Lobpreis. Wichtige Unterschiede. Franziska, würdest du hier bitte den nächsten Vers lesen?
Ja, der Hebräer 13,15.
Genau.
Ja?
Ja.
Durch Jesus Christus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Hebräer Kapitel 13, Vers 15.
Ja, ein immerwährendes Dankopfer. Und wenn wir so denken an Opfer. Anbetung hat was mit Opfer zu tun. Lobpreis ist auch schon teilweise, ja, ein Opfer, ne, loben. Wenn wir loben, dann opfern wir irgendwas, weil wir gehen zu Gott und sagen, Gott, du bist schön, du bist herrlich. Dann opfern wir, wie kann man sagen, ein bisschen von uns. Geben wir, schenken wir Gott diesen Ruhm. Das heißt, loben ist auch ein bisschen opfern. Aber Anbetung ist was Tieferes. Anbetung hat was mit Brandopfern zu tun. Ja, denk mal am Alten Testament. Gott hat die Religion, die jüdische Religion eingeführt, hat gesagt, macht Opfer. Opfer ist ein ganz inhaltsreiches Wort. Hier steht, Anbetung geht nur mit Opfer. Im Alten Testament war die Verbrennung wörtlich mit Opfer von Tieren. Aber in unserem Fall ist das eine symbolische Geste. Symbolische Geste. Wir beten an, jetzt verbrennen wir kein Tier. Was verbrennen wir dann? Im Alten Testament war die Verbrennung von einem Tier eine Geste, die ja viele Bedeutungen gleichzeitig hatte. Zum Beispiel die Bedeutung, dass man das Lebensunterhalt opfert. Weil ein Tier war auch die Nahrungsgrundlage der Menschen. Wenn sie ein Tier geopfert haben, dann hieß es, ja, dann vielleicht mussten sie ein bisschen weniger essen diese Woche. Die haben geopfert, ganz konkret, eine Sache, die ihnen jetzt materiell vielleicht teilweise fehlen würde. Und, aber das hat auch bedeutet, ne, das Blutvergießen von Tier und so hatte auch mit Leiden. Das Tier hat auch gelitten, hoffentlich nicht sehr viel, aber hat auch gelitten. Und das war auch ein Symbol für die Buße. Die Buße ist ein innerliches Leiden wegen der Sünde. Was verbrennen wir heute in der Zeit vom Neuen Testament? Die Annullierung unseres Ichs, Erkennung der Hoheit Gottes, gezeigt in der Körperhaltung, zum Beispiel auf Knien oder auf dem Boden oder mit gesenkter Kopf, gefaltete Hände und so. Erkennung der Hoheit Gottes. Ja, wenn wir jetzt uns hinknien, sage ich aus eigener Erfahrung, dann werden die Gebete einfach schneller erhöht, weil man sich auch, sagen wir, auch körperlich demütigt. Natürlich gibt es auch andere Gesten der Demütigung. Aber was können wir noch verbrennen? Hier in Klammern, verbrennen unsere eigenen Wünsche und Ziele. Das machen wir doch, indem wir unser Leben in Gottes Hand legen, indem wir unsere eigenen Ziele abgeben, wenn wir sagen, Gott, zeig mir du, welcher Beruf du möchtest, was ich folge. Und so verbrenne ich meine eigenen Wünsche, weil ich hätte eigentlich einen anderen Wunsch. Zum Beispiel, ich hatte mich beworben in einer Schule, in einer Hochschule für, wie heißt das jetzt auf Deutsch, chemische Ingenieur. Das heißt, Ingenieur, die Maschinen bauen für die Chemieindustrie. Für so eine Hochschule hatte ich mich beworben. Aber Gott hat gesagt, du gehst zu einer anderen Schule. Du gehst Theologie studieren, hat mir Gott gesagt. Und so habe ich meine eigenen Ziele geopfert. Jetzt verbrannt im übertragenen Sinn. Ja? Verbrennung unserer Güter. Verbrennen in Klammern, ne? Unsere Güter. Was sind unsere Güter? Zeit. Zeit im Wert Gottes investieren. Wenn wir jetzt evangelisieren gehen oder die Bibel lesen oder Menschen besuchen, die krank sind, um denen einen Bibeltext zu bringen, dann opfern wir unsere Zeit. Ist auch eine Art Opfer. Und so investieren wir unsere Zeit. was wir sagen so als die nichtgläubigen Menschen, die würden dann zu einer Party gehen oder irgendwas trinken oder essen gehen und so, die würden das nicht machen. In diesem Sinn opfern wir, verbrennen wir unsere Zeit für Gott auf dem Altar. Und auch Geld, ne? Geld oder Gegenstände, die wir an die Gemeinde geben, die klar, natürlich schon immer Gott gehörten, das wissen wir. Aber trotzdem ist das ein Opfer, wenn wir jetzt Geld haben oder irgendeinen Gegenstand haben und zur Gemeinde gehen und sagen, ne, ihr braucht das oder ich spende das für das Werk des Herrn oder anderen Geschwistern, die jetzt in Not sind, wenn man die dann Möbelstück schenkt oder Kleidung etc. Das sind alles Arten, wie wir Sachen verbrennen, unsere Güter verbrennen, in Klammern. Das ist eine Art Opfer. Und hier zuletzt mündliche Anbetung. Was heißt mündliche Anbetung? Muss man aufpassen, was wir sagen. Da ist ein Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Weil bei der Anbetung geht es darum, hier habe ich ein paar Beispiele genannt. Ich schenke dir mein Leben, alles, was ich bin und habe und so weiter. Ja, im Lobpreis geht es darum, wenn wir sagen, Gott, du bist herrlich, du bist wunderbar. Das heißt, Gott rühmen. Und in der Anbetung geht es umgekehrt, dass man sich selbst Gott widmet. Ich schenke dir mein Leben, ich schenke dir alles, was ich bin. Das ist Anbetung, wo man sich Gott schenkt, quasi im übertragenen Sinn sein eigenes Leben auf dem Altar verbrennt. Diese mündliche Anbetung, die zeigt sich konkret in einem Lebensstil, der das Reich Gottes als Zentrum erweist. Und da gibt es die Bibeltexte, die ihr zu Hause lesen könnt. Bin ich ein Anbeter? Diese Frage würden ja viele natürlich sagen, ja logisch, ich bin ein Anbeter, ich gehe immer zum Gottesdienst und singe im Lobpreis. Ne? Nee, das ist noch nicht die richtige Antwort. Die Antwort muss damit zu tun haben, wie viel von meinen Wesen und Gütern gebe ich Gott? Anbetung hat damit zu tun, mit der Antwort dieser Frage. Wie viel von meinen Wesen und Gütern gebe ich Gott? Das ist die Antwort. Wenn wir das beantwortet haben, haben wir auch beantwortet, ob wir Anbeter sind, ob ich ein Anbeter bin. Richtiges Opfer. Gott kann das Opfer annehmen oder nicht. Das wissen wir natürlich aus Kain und Abel. Aber was ist dann der Unterschied? Was sind dann die richtigen Opfer? Wir sollen uns hinterfragen, was wir Gott opfern. Und die Antwort ist hier auf der anderen Seite. Nur wer zuerst sich selbst geopfert hat, wird angenommen. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Nelly, Römer 12, 1 bitte.
Ja. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Römer 12, 1.
Ja. Ja, das ist der Gottesdienst. Das ist der wahre Gottesdienst, wenn wir was machen. Wenn wir unsere Körper, das heißt unser Wesen, uns selbst darbringen als ein Opfer, als ein lebendiges, heiliges Opfer. Uns selbst Gott schenken. Unser Wesen, unser Leben, unsere Zeit, unsere Güter etc. Wenn wir das Gott schenken, wenn wir unser Herz wirklich Gott schenken, das heißt das Zentrum unseres Willen Gott schenken, dann nimmt Gott auch die anderen Opfer an. Man muss auf der richtigen Stelle anfangen. Es gibt Leute, die meinen, ja, ist wichtig, jetzt große Spenden machen zu der Gemeinde, aber ihr Lebensstil hat nichts mit Opfer zu tun. Das heißt, die Art, wie sie leben, die entspricht nicht dem Willen Gottes. Dann bringt das nicht viel. Das heißt, zuerst muss unser Leben entsprechen, weil das bedeutet Opfer. Wenn ich meine Lebensart, die Art und Weise, wie ich lebe, meine Handlungen ausrichte unter dem Willen Gottes. Und das heißt opfern, gehorchen. Den inneren Spagat zwischen es für sich selbst behalten oder es Gott zu geben, ist ein Kampf. Wir wollen immer alles für uns behalten, ist unsere Natur. Aber wenn wir uns bekehren, sollen wir alles Gott schenken. Und das ist ein Kampf, wenn wir jeden Tag uns fragen, was gehört mir noch? Und vielleicht hilft uns dabei ein kleines Gedankenspiel. Und dieser Gedankenspiel sieht folgendermaßen aus. Wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, in diesem Moment, was würde mich stören, dass ich wirklich mich freuen würde? Was stört mich? Wenn ich sage, Jesus kommt in einer Minute, was stört dich dabei? Wo wirst du sagen, oh, aber schade, jetzt wo ich ein neues Auto gekauft habe, nein, ne? Jesus, bitte warte noch ein bisschen, bis das Auto jetzt alt ist oder so. Jetzt habe ich ein bisschen jetzt gespielt mit den Worten zu sagen, ne, das ist ein Zeichen, dass jemand jetzt dieses Auto liebt, über den Reich Gottes stellt. Ja, genau, ne? Früher habe ich manchmal so gesagt, Jesus, bitte komm nicht gleich wieder, weil dies und das, was ich jetzt mache, das Projekt, was ich gerade programmiert habe, die ganze Sache, was ich organisiert habe, die möchte ich auch zu Ende bringen, etc. und so. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, das sind Sachen, die ich dann irgendwie höher stelle als das Reich Gottes, weil diese Projekte, die muss mir Jesus geben. Und wenn mir Jesus ein Projekt gibt, dann wird es diesem Projekt nicht stören, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles weg. Alles, was wir gesammelt haben, alles, was wir geschaufelt haben, dann ist alles weg. Und welches ist das Gefühl, wenn wir darüber nachdenken? Und das kann uns helfen, zu denken, was halte ich noch fest in meinen Händen? Was habe ich noch nicht geopfert? Was ist mein Isaak? Weil Isaak ist ein Symbol genau dafür, für Sachen, die wir nicht abgeben möchten oder die wir abgeben müssen, wie Abraham. Gott hat gesagt, gebe dein Isaak. Und Abraham hat das getan. Und auch wir sollen unsere Isaaks abgeben. Sachen, die wir denken, nee, aber diese Sache, für die habe ich so lange gebetet. Wie Abraham, er hat 100 Jahre gebetet, um Isaak zu bekommen. Und dann könnte sagen, als Gott gesagt hat, gib mir Isaak, könnte Abraham sagt, aber schau mal Gott, ich habe so lange dafür gebetet, das ist doch eine Gebetserhöhung. Wie soll ich dann eine Gebetserhöhung wieder rückgängig machen? Er könnte so argumentiert haben, aber nein, er hat gesagt, okay, ich gebe es ihm, ich opfere es. Und auch so in unserem Leben. Wir haben vielleicht, wir können so viel von Abraham auch lernen. Ja. Gott absolut zu gehorchen ist nicht leicht. Darum wird es auch Opfer genannt. Opfer, ja, Opfer sind Sachen, die kompliziert sind, die schwierig sind. Für die Leute in der Zeit des Alten Testaments jetzt ein Lamm zu opfern, war kompliziert, ne? Weil die brauchen die Dilemma, selber zu leben, zu essen und so weiter. Das heißt, Gott zu gehorchen heißt, unsere eigenen Pläne, unser eigenen Lebensstil aufzugeben. Ja, Jesus ist Vorbild von Selbstopferung. Ein weiteres Beispiel von Opferung ist das Verhalten der Mazedonier. Könnt ihr in 2. Korinther 8, 1-4 lesen. Die haben sich geopfert für das Werk des Herrn. Letzter Abschnitt. Ein vollkommenes geistliches Leben zu erreichen, geht nur über völlige Hingabe unseres Wesens und unsere Güter. Hier ein paar Texte, Philipper 4 und Matthäus 6. Die Art, wie wir mit unserer Zeit und Gütern umgehen, offenbart die Art unserer Beziehung zu Gott. Ne? Halleluja. Denkt darüber nach. Die Art, wie wir mit unserer Zeit und Gütern umgehen, offenbart die Art unserer Beziehung zu Gott. Das hat mit Opferung zu tun. Anbetung. Und das ist der Gottesdienst. Der richtige Gottesdienst, wenn wir uns selber opfern. Das heißt, die Opfer des Alten Testaments sind uns eine Lehre. Das Alte Testament hilft uns die ganze Zeit. Aber nicht, dass wir jetzt Tiere opfern, sondern uns selber. Das ist der perfekte Opfer, dass wir uns selber opfern. Halleluja.